In der kleinen Bucht, dort, wo man baden konnte, schien die Sonne auf den blassen Granit, und in den Felsspalten nisteten Schatten. Bevor der Nebel emporstieg, ging man durch den reifenden Hafer nach Hause. Das Glitzern des Meeres schwand aus der Luft, und von der anderen Insel her vernahm man das Tuten des Nebelhorns. Dann verlor sich der Nebel über dem Wasser. Es wurde Herbst. Der Hafer lag in Garben gebreitet, und der Mond, auch er eine Insel, stieg golden aus dem Meer auf, höher und höher, und weiß glitzerte die Welt auf der Wasserfläche. Der Herbst endete mit Regen, und dann kam der Winter mit dunklem Himmel, Nebeldunst und Regen, doch selten mit Frost. Die Insel duckte sich und verbarg sich. Man spürte ihren Geist noch tief in den feuchten, dunklen Mulden, wie er grollend sich in sich selber verkroch, einem nassen Hund gleich, der sich im Dunkeln zusammenrollt, oder einer Schlange, die nicht schläft und nicht wacht. In den Nächten aber, wenn der Wind nicht mehr in Stößen und Böen dahinfuhr wie auf dem offenen Meer draußen, spürte man, wie die Insel ein Weltall für sich war, ohne Ende und alt wie die Finsternis. Keine Insel mehr, sondern etwas grenzenlos Dunkles, worin die Geister der vergangenen Zeiten weiterlebten und die Unendlichkeit nahe kam. Von dieser kleinen Insel gab es ein unheimliches Fortgleiten in die dunklen Riesenreiche der Zeitenferne, in denen die unsterblichen Seelen auf ihren Irrwegen dahintrieben. Das winzige Eiland war nur noch wie ein Sprungbrett, von dem man, ohne zu wissen, wie es geschah, in das große, tiefe Geheimnis abgeschnellt ist, worin die Vergangenheit wieder ersteht und sich von der Zukunft nicht mehr scheidet. Das ist die Gefahr für den, der eine Insel bewohnt. Zieht man sich auf eine Insel im Meer des Raumes zurück, so schwillt und wächst der Augenblick in gewaltigen Kreisen. Die feste Erde versinkt, und die entblößte Seele findet sich schwankend in einer Welt ohne Zeit. Die Gefährten der Toten jagen auf den uralten Straßen der Jahrhunderte dahin, und auf den Pfaden, die wir jeweils die verflossenen Jahre nennen, drängen sich die Seelen, alle wieder lebendig und emsig in Bewegung ringsum. Man ist in eine neue Unendlichkeit nach draußen gestellt. Ähnlich erging es unserem Mann auf der Insel. Geheimnisvolle Empfindungen, die ihm ungewohnt waren, wandelten ihn an. Ein Wissen um alte, längst entschwundene Menschen und Mächte, bärtige Gallier, die einst hier gelebt hatten, aber nicht aus den Lüften der Nächte mehr wichen. Und ihre starken, wilden Körper jagten unsichtbar durch die Nacht. Priester mit Mistelzweigen und goldenen Monstranzen kamen daher, andere dann mit dem Kreuz. Dazu Seeräuber, die Mordtaten auf offenem Meer verübten. Unheimlich war all dies unserem Mann. Tagsüber glaubte er an keinen Spuk, aber die Nacht war, wie sie war. Er hatte sich auf einen einzigen Punkt im Raum beschränkt, aber ein Punkt hat weder Länge noch Breite. Und so musste er seinen Fuß anderswo hinsetzen, so wie man in die Flut tritt, wenn die Wellen den Halt unter den Füßen wegspülen. So musste er zur Nacht in jener anderen Welten der unvergänglichen Vergangenheit hinübertreten. Um diesen Gesichten zu entrinnen, richtete unser Mann sein Sinnen und Trachten tagsüber auf seine Insel. Warum sollte sie nicht ein Gefilde der Seligkeit werden? Warum nicht die letzte Insel der Hesperiden, ein Ort der Vollkommenheit, von seinem eigenen hoffnungsfrohen Geist gänzlich erfüllt, eine Welt der Reinheit im Kleinen, von einem